Ja, ich, was soll ich sagen? Persönlich, am Anfang des Jahres habe ich nicht gedacht, dass das hier nochmal klappt, weil es meiner Frau nicht so gut geht und das geht ja auch, das ist eine, geht immer weiter mit ihr, gesundheitlich bergab eigentlich. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass es jetzt nochmal in diesem Jahr geklappt hat, dass ich hier bei euch sein kann, 3 Tage oder 4 Tage hintereinander hier in eurer Mitte sein kann. Und ich muss auch sagen, dass du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Ich bin auch ein Stückchen ein Teil der Gemeinde geworden, weil es auch so häufig wie kaum in einer anderen Gemeinde nach diesen Veranstaltungen zu persönlichen Gesprächen kam. Und da habe ich gemerkt, hier wird gut zugehört. Hier ist eine überdurchschnittliche Anzahl, nehme ich mal an, von Leuten, die mitdenken und dann weiterdenken und die Themen weiter besprechen wollen. Und da fühle ich mich recht heimisch hier. Wie das jetzt mit dem im nächsten Jahr sein wird, das müssen wir aber erstmal dann sehen. Ja, ich möchte eins sagen, es ist auch ein Grund, weshalb ich dieses Thema heute Abend gewählt habe. Ich war ja mit 18 Jahren nicht erwachsen. Das steht da so auf dem Papier. In meinem Studium habe ich gelernt, allmählich erwachsen zu werden. Und das heißt, selbstständig zu denken. Und das begann natürlich in der Oberstufe des Abiturs. Da muss man Querverbindung ziehen und lernt, selbstständig zu denken. Aber die stärksten Impulse zu einem eigenständigen Denken habe ich erhalten durch mein Studium, in dem mir klar wurde, woher ich komme. Ich war sowieso schon auf dem humanistischen Gymnasium und habe mich viel mit der griechischen Antike beschäftigt, 6 Jahre Griechisch. Da hat man nicht nur mit den Texten gearbeitet, sondern auch die philosophischen Texte von Platon behandelt. Und unsere Lehrer haben uns vermittelt zu dem Übergang von der griechischen Mythologie zur Philosophie. Fand ich hochinteressant. Und ich finde es manchmal schade, dass auch, also sagen wir mal, die evangelikale Intelligenz ja unter den Theologen so relativ wenig darüber Bescheid weiß, woher ihr eigenes Denken kommt. Und in dem Maß, wie ich mir Rechenschaft gegeben habe, woher denke ich denn eigentlich so, wie ich denke? Warum? Woher kommt das? Was sind die Ursprünge? Und gibt es vielleicht auch noch Alternativen zu meinem Denken, in dem ich groß geworden bin? Ist das nicht alles meine abendländische Kultur? Gewinne ich zu mir selber Abstand? Öffne mich für neue Denkkonzepte und vor allen Dingen für das total fremde Denkkonzept des Alten Testamentes? Das ist mir tatsächlich, also ich habe das gesamte Alte Testament mit revidiert, aber 75% habe ich selbstständig übersetzt und dann der Bibelkommission vorgelegt und die anderen 25, da habe ich eben nur mitgearbeitet, wenn man so will. Und durch diese Übersetzungsarbeit bin ich so in die alttestamentliche Kultur reingekommen, dass ich gedacht habe, da herrschen völlig andere Begriffe in diesem alttestamentlichen Buch als in unserer Kultur. Und wenn wir Gerechtigkeit sagen, dann meint das Alte Testament war etwas vollkommen anders als das, was wir heute damit verbinden. Aber dazu muss man sich erstmal ein bisschen auch schlau machen. Und dieser Abend soll dazu dienen, dass wir uns ein bisschen schlau machen. Ich habe also als erstes mal gefragt, was meinen wir eigentlich, wenn wir Gerechtigkeit sagen? Wer hat bei der deutschen Wortschöpfung Pate gestanden? Das Alte Testament? Das Neue Testament? Der griechische Philosoph Aristoteles? Römisches Rechtsbewusstsein? Eine 2000-jährige Kirchengeschichte? Karl Marx? Ich habe sich alle Quellen genannt, aus denen sich unser Gerechtigkeitsbewusstsein speist. Unser abendländisches. Aristoteles, das römische Rechtsbewusstsein, die Kirchengeschichte, Karl Marx. Das ist alles ein und derselbe Denkkomplex. Ist es uns bewusst, woher unsere Vorstellungen kommen, wenn wir von gerechter Strafe reden, gerechtem Lohn, den ein Arbeiter kriegt oder den man einem Verbrecher austeilt, wenn wir von einem gerechten Menschen sprechen oder von einem gerechten Gott? Ist Gottes Gerechtigkeit die eines unparteiischen Richters? Soll Gerechtigkeit gelten, muss Gott den Gottlosen strafen. Ist also Gott ein unparteiisch richtender Richter, der jedem auszahlt, was er verdient hat? Dem Guten das Gute, dem Bösen das Böse. Also bevor wir uns, ach das wollte ich mal sagen, und an der Stelle bin ich am meisten als Persönlichkeit oder sehr stark, das Leben hat mich noch stärker geprägt. Also intellektuell bin ich sehr stark daran gereift, dass ich mir bewusst mache, wer ich bin und woher mein Denken kommt. Dass es nicht absolut ist, sondern bedingt ist durch irgendetwas anderes, durch andere, die schon vor mir gedacht haben. So, und darum wollen wir heute, bevor wir uns auf die Reise machen, Gottes Gerechtigkeit im Alten Testament zu erkennen und zu entdecken, erstmal unser altvertrautes Wissen zur Kenntnis nehmen. Dieses Wissen besetzt nämlich unser Verstehen der Bibel, wo wir das Wort Gerechtigkeit in der Heiligen Schrift treffen. Das heißt, wir müssen uns erst einmal Rechenschaft über unsere europäischen Vorstellungen von Gerechtigkeit geben. Tragen wir diese naiv in die Bibel ein, dann werden wir dem biblischen Reden von Gerechtigkeit oder einem gerechten Gott nie gerecht werden. Und wir bleiben bei uns, in unserer modernen Welt. Wir begegnen dann aber nie einer biblischen Gerechtigkeit. Und das, finde ich, ist die Riesenherausforderung, wenn man sich der Fremdheit des Alten Testamentes, auch des Neuen Testamentes stellt. Und sich das nicht adaptiert sofort als modernes Buch. Natürlich versteht man es besser mit den modernen Übersetzungen, die aus der Bibel ein modernes Buch machen. Das ist ja unsere Welt. Aber dann bleiben wir immer bei uns. Und ich sage manchmal, wenn ich beim Arzt sitze und muss lange warten, dann nehme ich meine hebräische Bibel mit und lese auf die hebräische Bibel und bin in einer völlig anderen Kultur und Welt, ohne Flugzeug, ohne welche Reiseabschlüsse oder einfällig Geld zu bezahlen, befinde ich mich tausende von Kilometern entfernt in der Antike dazu noch. Und das ist so faszinierend. Also zunächst mal zu unserer Gerechtigkeit. Ein Beispiel aus unserer Kultur. Ich bin ja Lehrer gewesen und du hast das vielleicht erlebt, hoffentlich nicht. Ich bin gerade dabei, Klassenarbeiten zu korrigieren. Oh, da ist ein sympathischer Schüler. Der hat mir gestern noch gesagt, Herr Brockhaus, Ihr Unterricht ist super. Der kriegt eine glatte 2. Der nächste Arbeit von einem unsympathischen Schüler stört ständig, quasselt dazwischen. 4-. Hübsche Schülerin folgt mit großen blauen Augen dem Unterricht. Glatte 1. Ist das gerecht? Natürlich nicht. Das ist so extrem, das Beispiel. Es ist nicht, die Beurteilung ist nicht gerecht. Sie ist nicht unparteiisch, sondern offenbart eine parteiische Gesinnung. Und in unserer Kultur, ich will das gar nicht schlecht machen, was ich jetzt sage, den griechischen Ansatz, ja, mit dem müssen wir leben hier in unserer Kultur. In unserer Kultur ist jemand gerecht, der unparteiisch ist, der ohne Ansehen der Person und objektiv, nämlich nach einem einheitlichen Beurteilungssystem, die Leistungen der Schüler miteinander vergleicht. Man muss unparteiisch sein, darf die Person nicht ansehen, muss objektiv sein und nach einem einheitlichen Beurteilungssystem die Leistungen der Schüler miteinander vergleichen. Das heißt, man muss an jeden Schüler und jede Schülerin denselben Maßstab anlegen, mit dem man ihre Leistungen misst. Dieses Gerechtigkeitsideal prägt bis heute unser Rechtsempfinden und für unsere Gesellschaft in Deutschland ist das auch gut, ja sogar notwendig. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Christen, Atheisten, Muslime und Buddhisten, alle müssen dieses Recht als die höchste staatliche Autorität akzeptieren und sich ihm unterstellen, dass uns nach einheitlichen Maßstäben misst, die in unserer Gesellschaft gelten. Seinen Ursprung nun hat unser Gerechtigkeits- und Rechtsdenken im alten Rom. Und dort, mal um ein Fremdwort zu nennen, im Jus Romanum, im römischen Recht oder in der römischen Rechtsprechung. Die aber wurde der gesamten abendländischen... Und diese Rechtsprechung, also dieses Rechtsempfinden wurde und dem gesamten Abendland durch das antike römische Weltreich vermittelt. Das war damals das größte mögliche Reich um das ganze Mittelmeer herum, dann bis ins heute Rumänien hinein. Die Rumänen sind ja stolz darauf, dass sie Rumänen nennen, also Römer, ja, bis nach Großbritannien, das war erobert worden, Spanien war erobert worden und ganz Nordafrika. Ein riesiges Reich. Und das war die damalige Kultur. Und diese Kultur hat dem gesamten Abendland dieses Rechtsbewusstsein, was ich eben ganz kurz skizziert habe, vermittelt. Nun haben die alten Römer aber mit großer Hochachtung immer auf die griechische Kultur geblickt. Also griechische Sklaven, die gebildet waren und die römischen Kinder unterrichteten, die standen in sehr hohem Ansehen. Sklave war nicht gleich Sklave. Das waren Angestellte in reichen Familien und wer sich einen griechischen Sklaven als Lehrer leisten konnte, der war erstens reich und hatte für seine Kinder eine perfekte Ausbildung. Die Griechen waren für die Römer immer Vorbild. Ja, so wie für die Amerikaner das Festland Europa oder Europa. Ja, also junge Kultur und beruft sich auf die alte. Deswegen ja so diese Doktorhüter aus dem Mittelalter in den USA. Ja. Man merkt das sie, woran sich denn orientieren. So, und nun hat Aristoteles, manche sagen, der ist der größte Philosoph überhaupt, der einzige, der ein gesamtes Erklärungssystem für die ganze Welt und das menschliche Leben vorgelegt hat. Also ein gewaltiger Denker. Aristoteles hat uns mehrere oder zwei wichtige Rechtskategorien hinterlassen. Er ist nicht nur der Begründer der abendländischen Naturwissenschaft und unseres gesamten Wissenschaftsdenkens, sondern hat auch, ja, wie soll ich sagen, war Theologe, wenn man so will, hat eine große Ethik geschrieben, die sogenannte nikomachische Ethik. Ich weiß nicht, wie viele Bände. Ich habe hier, zitiere aus dem 5. Band. Aristoteles unterscheidet zwei Grundformen der Gerechtigkeit. Und die ist auch bei uns lebendig und wird praktiziert. Das ist einmal die ausgleichende Gerechtigkeit. Und die unterscheidet er von der austeilenden Gerechtigkeit. Diese Definition prägt unser Rechtsdenken bis heute. Also die ausgleichende Gerechtigkeit, ich fange mal damit an. Justitia commutativa heißt die, die ausgleichende Gerechtigkeit. Vater und Mutter und drei Kinder haben eine Schokolade untereinander zu teilen. Und jetzt entscheiden die Eltern, und die Schokolade hat nur 5 Riegel. Das heißt, es ist eine moderne Schokolade. Dann entscheiden die Eltern, jeder in der Familie, Eltern und Kinder, kriegen jeweils einen Riegel. Ist das gerecht? Natürlich ist das gerecht. Falls jeder einen Riegel bekommt, ist das ein gerechtes Verhalten. Die Schokolade wurde gerecht verteilt. Der christlich-dogmatische Grundgedanke dahinter ist, oder man kann auch hier mit der französischen Aufklärung kommen, ja, eins der großen Ideale, Egalität. Eltern und Kinder sind alle gleich. In der Aufklärung, weil sie Menschen sind, nach der Bibel, weil sie Geschöpfe Gottes sind. Also christlich gedacht sind alle Menschen gleich, weil sie Geschöpfe Gottes sind. Und weil ihm alle Menschen gleich sind, egal ob Eltern oder Kinder, kriegt jeder gleich viel. Weil die Aufteilung der Schokolade das Ziel hat, Ungleichheiten, in unserem Fall eben zwischen Eltern und Kindern, auszugleichen, nennt man diese Gerechtigkeit ausgleichende Gerechtigkeit. Da werden die Unterschiede ausgebügelt sozusagen. Das wirkt sich vor allen Dingen im Bereich des Strafgesetzes aus. Wenn ein Strafgesetz gerecht angewendet wird, ja, im Sinne der ausgleichenden Gerechtigkeit gerecht angewendet wird, dann ist das Strafmaß für jeden identisch, wiederum ohne Ansehen der Person. Im Prozess auf dem Forum Romanum im antiken Rom erhält der Senator, der einen Menschen umgebracht hat, für Mord das gleiche Strafmaß wie ein Sklave, der einen Menschen umgebracht hat. Die Hinrichtung. Das lateinische Wort für Gerechtigkeit ist Justitia. Also lateinisch ausgesprochen Justitia, kirchenlateinisch Justitia. Eigentlich ist das der Name einer Göttin. Der Göttin der Gerechtigkeit. Und diese Göttin oder den Göttin des Rechts. Die Statue der Göttin des Rechts stand überall im Römischen Reich, wo Recht gesprochen wurde. Und auch wir kennen die eigentlich. Das ist eine Dame, die hält in der linken Hand eine Waage mit zwei Waagschalen. Und da werden die guten und die bösen Taten draufgelegt. Und in der rechten Hand hält sie ein Schwert. Wenn jetzt also die bösen Taten sich nach unten neigen und die guten Taten überwiegen, dann ist der Angeklagte schuldig geworden und muss bestraft werden. Die Justitia hat nun, das ist eine Eigentümlichkeit von ihr, eine Binde um den Kopf. Und das will sagen, sie richtet ohne Ansehen der Person. Sie guckt nicht, ist das ein Sklave oder ist das ein Senator? Sondern es ist egal, wer dieser Mensch ist, Mord ist Mord. Und für Mord kriegt man eben die Todesstrafe. Und darum hat sie die Augen verbunden. Und wenn sich jetzt dann das herausstellt, der Senator hat wirklich gemordet und die Waage mit den bösen Taten neigt sich nach unten, dann schlägt die Justiz ja zu, egal ob dieses Schwert einen Sklaven oder einen Senator trifft. Also, und das zeigt eben, wie Gerechtigkeit gehandhabt wird. Man orientiert sich an dem Prinzip oder an der Norm, Mord ist Mord und auf Mord steht Todesstrafe. Und dann darf man nicht sehen, das ist ein sympathischer Mensch oder eine hübsche Schülerin oder sonst wie irgendwas, sondern jeder kriegt das, was er geleistet hat. Aber das kommt dann noch mit der Leistung. So, wenn man sich die mal angucken will, die Justitia, die steht in Frankfurt auf dem Römerberg, am Römerbrunnen. Dort ist die, auch fotografiert. Und wer mal eine Karte von Frankfurt an Freunde schickt, der kann sich dann diese Karte mit der Justitia kaufen. Ich hatte mal das Glück, irgendein Schüler, der hat nach meinem Unterricht hat Frankfurt besucht und die Karte gefunden. Jetzt habe ich sie zu Hause bei mir und weiß, wie die Justitia aussieht. Das ist also die ausgleichende Gerechtigkeit, die alle gleich behandelt, für das gleiche Handeln mit der gleichen Strafe bestraft. Die austeilende Gerechtigkeit wird in dem deutschen Sprichwort suum coique erkennbar. Also suum coique ist natürlich ein lateinisches Sprichwort. Wir fanden dieses suum coique auf dem Degen unseres Großvaters. Das war ein preußischer Offizier, und auf seinem Offiziersdegen stand dieses drauf. Suum coique. Das ist sozusagen typisch für die austeilende Gerechtigkeit. Heißt nämlich, der Böse erhält was Böses, der Gute erhält was Gutes. Je nachdem, was man getan hat, kriegt man auch ausgeteilt. Der Starke, der erhält den Sieg, der Schwache erhält die Niederlage. Wenn es auf dem Säbel steht, ja, die beiden fechten und der bessere Fechter sagt, suum coique, jedem das seine, dir dem Tod, der den Tod und mir den Sieg, ja. So, du bist eben, hast schlecht gefochten, ich bin der Bessere, oder du bist eben der böse Feind und ich bin der gute Soldat. Du kriegst, was dir zukommt, was dir zusteht. Ich gehe nochmal zu der Familie. Die fünfköpfige Familie hat eine altmodische Schokolade mit 6 Riegeln. Wenn jetzt die Eltern sagen, also wir sind die Eltern und uns steht ein bisschen mehr zu, wir nehmen uns jeweils einen halben Riegel mehr, kann man das immer noch als gerecht bezeichnen? Aristoteles würde sagen, natürlich. Jetzt hier waltet nicht die ausgleichende Gerechtigkeit, sondern die austeilende Gerechtigkeit. Die Eltern haben mehr geleistet, die haben mehr in die Familie investiert als die Kinder. Die haben sich verdient gemacht. Und weil sie sich verdient gemacht haben, verdienen sie auch mehr. Sie verdienen eben 1,5 Streifen Schokolade. Oder eben wer fleißig ist, hat viel geleistet, der kriegt dafür auch mehr ausgezahlt sozusagen. Also die austeilende Gerechtigkeit handelt nach in strenger Entsprechung zu dem jeweils Geleisteten, dass jedem auszuzahlen ist, was er verdient hat. Dem Guten für seine Verdienste gerechten Lohn, je nach Einsatz mehr oder weniger, dem Bösen für sein Vergehen gerechte Strafe. So Aristoteles im 5. Band seiner Nikomachischen Ethik. Analog zu dieser Gerechtigkeitsvariante formuliert sich jetzt der klassisch-römische Gerecht- oder Rechtsbegriff als ein fester, beständiger Wille, jedem das Seine als Recht auszuteilen, hat der alte Rechtswissenschaftler, ein römischer Rechtswissenschaftler Ulpian in seinem Corpus Juris Civilis gesagt, also in dem Werk für Zivilrecht. Gerechtigkeit ist der feste und beständige Wille eines unparteiischen Richters, jedem das Seine als Rechte, als Recht auszuteilen, was ihm zusteht, zukommt. Also, nochmal zu der Beurteilung eines Mordes zwischen dem Senator und dem Sklaven. Beide erhalten sie die Todesstrafe. Und beide haben sie die Todesstrafe ja verdient. Die Hinrichtung verdient, egal wer die Tat begangen hat. Auch hier ist es dann die Göttin Justitia, die dem Delinquenten die gerechte Strafe als seinem Tun entsprechenden Lohn austeilt. Aber der Unterschied in der sozialen Stellung, der führt dahin, dass man dem Senator sagt, du darfst noch mal am letzten Tag oder am Tag deines Todes, dann darfst du noch mal mit all deinen Freunden ein dickes, schönes Fest feiern. Und das ist überliefert, dass die hochstehenden Todeskandidaten dann sich noch mal hinsetzten und so richtig feierten und auch noch mal 3-4 Mal auf die Toilette gingen, sich wieder mit dem Federkiel einen Brechreiz erzeugten, damit sie noch mal wieder essen konnten und so weiter. Und am Ende des Tages, dann ließ der Senator sich seine Badewanne mit warmem Wasser voll laufen und hat sich dann kam ein Sklave und hat ihm unter Wasser dann die Schlagader aufgeschnitten und das hat nicht sehr weh getan und allmählich dämmerte der so ins Jenseits hinüber. Ja? Oder er durfte sich selber den Giftbecher nehmen. So. Warum? Weil die Verdienste, die der Senator in seiner Amtszeit aufgehäuft hatte, nicht durch diese Tat Mord ungültig gemacht wurden. Sie galten weiter. Deswegen kriegt er einen ehrenwerten Tod, während der Sklave, der sich für die Gesellschaft nur wenig verdient gemacht hatte, eben sich im stundenlangen Erstickungskampf am Kreuz in den Tod hineinquälen musste. Seine Verdienste waren gering. Das ist die austeilende Gerechtigkeit. Beide Formen des von Aristoteles definierten Rechtsbegriffs verstehen die Gerechtigkeit als eine Eigenschaft einer im richterlichen Amt waltenden Person. Also das muss ein gerechter Richter sein und die Gerechtigkeit muss also die Eigenschaft des Richters sein. Wenn der nicht die Eigenschaft Gerechtigkeit hat, dann wird er ungerecht und hat entweder mit dem Senator einen Deal gemacht oder er hat mit dem Sklaven Mitleid und bestraft die falsch. Und das ist ganz wichtig, dass im römischen Recht Gerechtigkeit eine Eigenschaft eines Menschen ist, vor allen Dingen des Richters, der sein Amt wahrnimmt. Und wir sprechen ja auch davon, dass Gerechtigkeit eine Eigenschaft Gottes ist. Dann müssen wir uns klar machen, dass das ist ja in der Dogmatik eine beliebte Aussage, ja. Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft Gottes. Hast du das bestimmt auch in der Schule gelernt. Damit haben wir römisches Recht 100%ig übernommen, aber nicht biblisches Rechtsverständnis. Ja? Dieses Verständnis von Gerechtigkeit ist, wie ich sagte, auf dem Weg über die römisch-hellenistische Kultur in das Denken Europas eingedrungen, schon gleich in den ersten Generationen der Kirche und dann immer mehr in das Denken der römischen Kirche. Und hier hat es dann im Mittelalter einen ganz besonderen, eine besondere Ausprägung erhalten. Dazu werde ich gleich noch kommen. Aber jedenfalls ist dieses Gerechtigkeitsdenken zum zentralen Bestandteil unserer christlich-abendländischen Kultur geworden. Und auch wir denken heute ganz selbstverständlich in den Kategorien des römischen Rechts. Also, ich habe mir einfach mal nur, was gerade mir spontan einfiel, hier aufgeschrieben. Wir sprechen von einem Juristen. Da steckt das Wort Jus drin, das ist das lateinische Wort für Recht und Gerechtigkeit. Wir sprechen von Justiz, da steckt auch das Wort Jus drin, Recht und Gerechtigkeit. Justizbeamter oder ich studiere Jura, das ist auch überall steckt das Wort Jus drin, Gerechtigkeit und Recht. Der ist Jurist und der andere ist Justizvollzugsbeamter. Also all diese Begriffe zeigen, woher unser Rechtsdenken kommt. Das zeigt, mit der Übernahme durch die römisch-katholische Kirche verdankt sich unser Gerechtigkeitsverständnis vor allem dem Jus-Begriff der alten Römer. Das ist ein erstes Ergebnis. Das müssen wir wissen. Hier, daher kommt unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Durch die Übernahme in der römisch-katholischen Kirche kommt es dahin, dass unser Gerechtigkeitsverständnis sich dem alten römischen Jus-Begriff verdankt. Die geistige Heimat unseres Rechtswesens ist, ich habe da mal zufällig im Deutschlandfunk eine Sendung gehört, dachte, muss ich sofort mitschreiben, ist damals von einer höchsten Instanz deutscher Rechtsprechung treffend definiert worden. Da hat nämlich der ehemalige Bundesverfassungsrichter Ernst Bender, also der Präsident des Gerichtes, die Feststellung getroffen, das bürgerliche Gesetzbuch, unser bürgerliches Gesetzbuch, das war 50-jähriges Bestehen unseres BGB, ja, und da sagt er in der Rede, das bürgerliche Gesetzbuch geht in seinem Kern und Selbstverständnis auf das 2000 Jahre alte römische Recht zurück. So, da hat uns die höchste Autorität in Deutschland, Rechtsautorität, das bestätigt. Das bürgerliche Gesetzbuch geht in seinem Kern und Selbstverständnis auf das 2000 Jahre alte römische Recht zurück. Auf volkstümliche Weise kann man das Weiterleben auf dieses Rechtsdenkens an allen möglichen Ecken und Kanten erkennen. Also wenn in Amerika irgendwie ein schlimmes Verbrechen durch Terroristen passiert, ich erinnere mich noch an den Absturz der einer Maschine, eines Flugzeugs über Lockerbie, und da hatte eine Terroristenbombe zwar 270 Menschen in die Luft gesprengt. Da hat damals der Ronald Reagan gesagt, wir werden die Täter der Gerechtigkeit ausliefern. Wir werden die Täter der Gerechtigkeit ausliefern. Das finde ich total spannend. Hier wird der Gerechtigkeit mit Strafe geradezu identifiziert. Ja, jeder versteht sofort, die kriegen ihre gerechte Strafe. Just, also die austeilende Gerechtigkeit, was sie hier an Verbrechen getan haben, das kriegen sie wieder zurück. Sie liefern sie der Gerechtigkeit aus. Hochinteressant. Gerechtigkeit gleich Strafe. Ein anderer Gerechtigkeitsbegriff, der die Weltherrschaft beanspruchte und versuchte, eine alle Ungleichheit ausgleichende Gerechtigkeit konsequent zu Ende zu denken und dann auch gesellschaftlich umzusetzen, stellt er in der Gegenwart der Marxismus-Leninismus dar. Ja? Also das sind zwei Schwerpunkte bei Karl Marx. Einmal ist er Jude und ist atheistischer Apokalyptiker. Und der Apokalyptik kommt ja aus dem Alten Testament, ja Daniel und Offenbarung, apokalyptische Literatur. Aber ist eine atheistische Apokalyptik, aber die Sprache und die Ereignisse, ja, das letzte Gefecht, so, das ist typisch jüdisch. Und auf der anderen Seite hat Marx aber auch eine Dissertation über Platons Staat geschrieben. Das heißt, er hat sich mit den alten griechischen Philosophen intensivst beschäftigt und hat von da sein Gerechtigkeitsempfinden übernommen und ist natürlich auch ein Kind der französischen Aufklärung, ja, ganz klar. Also als Lenin die bolschewistische Revolution erfolgreich abgeschlossen hatte, da hat er erstmal verfügt, dass der Professor den gleichen Lohn kriegt wie der Straßenfeger, Ja? Deshalb sind alle Menschen sind gleich, also kriegt jeder gleich viel als Lebensunterhalt für seinen Monat. Und hat dann erleben müssen natürlich, dass der Professor nichts mehr tat. Ja? Und dann hat man das ganz schnell wieder von der Ausgleichenden in die Austeilende Gerechtigkeit überführt, wo dann die Verdienste des Einzelnen berücksichtigt werden mit der Entlöhnung. Oder ich musste mal schmunzeln, wenn ich Mao Zedong in der Ballonmütze und Arbeiterkleidung gesehen habe. Ja? Der hat sich formal jedenfalls, hat er diese ausgleichende Gerechtigkeit, hat er zur Schau getragen. Ich habe Arbeiterkleidung, ich bin auch nicht besser als alle Arbeiter. Ja? Alle Menschen sind gleich. So. Und weil diese Idee der Gleichheit aller Menschen so wichtig ist im Kommunismus, hat man eben die Kapitalisten enteignet und hat die Produktionsmittel oder das Land zum Volkseigentum erklärt. Und in der Theorie war das so, dem ganzen Volk gehören die Ländereien und alle Fabriken, die sind gleichmäßig auf das ganze Volk verteilt worden. Das ist der Wunsch und die Idee gewesen. Und zwar hat man hier nicht die Personen angesehen, sondern hat einfach nur gesehen, da ist ein Mensch und der hat jetzt Anteil an den Produktionsmitteln. Dem gehört auch die Fabrik. Das römische Recht hat nicht ohne Grund eine so weltweite und dauerhafte Wirkung gehabt. Und jetzt möchte ich doch nochmal ein Wort für dieses Rechtsdenken, also eine Lanze für dieses Rechtsdenken brechen. Das ist einfach gut, ja? Aristoteles ist ja auch unübertroffen. Aber wir werden gleich sehen, dass man damit nicht den Bibel erklären kann. Für unsere Gesellschaft ist das ein ganz großer Vorteil. Und der besteht darin, dass unter diesem Recht für alle deutschen Staatsbürger dieselben Maßstäbe gelten, an denen ihr Verhalten gemessen wird. Auch vor Gericht ist jeder gleich. Wie in dem alten römischen Reich der römische Kaiser nicht anders als der Plebejer behandelt werden darf, so auch in Deutschland der ehemalige Kanzler Kohl wird vors Gericht gezogen, weil er da schwarze Kassen geführt hat. Er ist nicht immun, steht nicht über dem Recht. Der kann nicht sagen, ja bitteschön, wer bin ich denn? Ich bin doch der Kanzler gewesen und ich habe die Wiedervereinigung geschafft. Und jetzt kommt ihr und wollt mich wegen der schwarzen Kassen anklagen? Nein, das war Unrecht. Ja, dieser Maßstab, man darf keine schwarzen Kassen haben, gilt auch für den Kanzler. Und dieses Recht steht über dem deutschen Kanzler. Oder wir hatten mal einen Bibelschüler, war noch vor meiner Zeit, der fuhr mit 70 durch Bergneustadt, wurde geblitzt und hat dann die Zahlung verweigert, weil er sagte, für mich gilt nicht mehr, gilt das deutsche Rechtsprechung, das deutsche Recht nicht. Für mich gelten nur die biblischen Gebote. Ja. Und ja, der hat sich einfach aus diesem Recht ausgeklinkt. Jetzt lachen wir, aber das machen die Moslems auch in unserem Land, viele. Wenn sie sagen, also hier klärt der Clan zwischen den zwei Sippen die Dinge, der Mord oder was weiß ich, dass jemand zusammengeschlagen wurde und dann ziehen die schnell wieder ihre Anklage zurück und das wird innerhalb der Familie geklärt, nach der Scharia, nach religiösem Recht. Das geht aber nicht. Wer in Deutschland lebt, hat eine große Autorität über sich, ob er nun ein kleiner Bibelschüler ist oder den Bundeskanzler Kohl. Jeder hat über sich dieses Recht und das ist unsere große Sicherheit. Stellt euch vor, irgendeiner würde sagen können, ich stehe über dem Recht. Ja, dann würden wir nicht mehr richtig in Frieden schlafen können. Wenn der es auf einmal festlegt, in meinem Leben stelle ich mal fest, was Recht ist, ja, und ich leide darunter, weil mein Konkurrent, der mir Böses getan hat, dem wird Recht gesprochen, weil irgendeine Person über dem Recht steht. Ja, das ist ja der Erdogan jetzt oder Hitler. Ja. Die Leute haben sich über das Recht gestellt und sofort hatte keiner mehr wirklich eine Rechtssicherheit in diesen Ländern. Also alle in unserem Land müssen akzeptieren, wer in unserem Staat lebt. Und da steht ausnahmslos der deutschen Gesetzgebung. Und das heißt in letzter Konsequenz, das Gesetz ist die Autorität, die notwendigerweise über allen Bürgern steht, über allen. Wie früher über dem römischen Kaiser, so heute über einem Ex-Kanzler und Ex-Bibelschüler. Und auch über unseren muslimischen Mitbürgern. Es darf in unserer Gesellschaft keine Macht und keine Person geben, die für sich beansprucht, über dem Gesetz zu stehen. Andernfalls, dachte ich, entsteht sofort für uns eine gefährliche Rechtsunsicherheit. Ich muss sagen, gut, dass es das bürgerliche Gesetzbuch in unserem Staat gibt und dass das die höchste und oberste Autorität darstellt. An ihm haben sich die Menschen im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu orientieren, nicht aber an der Praxis der Familienrechtsprechung, die von der Sippe oder Religion autorisiert ist. Das ist so, weil im Geltungsbereich des römischen Rechtsdenkens nicht eine Person, Gott oder Mensch, die höchste Autorität darstellt. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Hier stellt nicht Gott oder ein Mensch die höchste Autorität dar, sondern das Recht. Das ist die absolute Größe, die nicht in Frage gestellt werden kann. Und keiner muss fragen, woher hat er denn diese Autorität? Nein, das Recht hat eben die Autorität. Ja? So ist das in unserem Land. Und jetzt versteht er sofort, dass man das nicht ans Alte Testament anlegen darf. Ich glaube, meine erste Bibelwoche ging auch darüber, dass wir über die 10 Gebote gesprochen haben. Und da habe ich gesagt, im Alten Testament hat das Recht keine eigene Autorität. Es ist immer Jahwe-Recht. Es ist immer Jahwe, der das Recht gegeben hat. Ich bin Jahwe, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Ich, der Retter, gebe euch jetzt Weisungen. Und weil ich euer Retter bin, orientiert ihr euch nicht am Gesetz, sondern an der Rettung. Weil ich euer Retter bin, deswegen werdet ihr keine anderen Götter haben. Weil ich euer Retter bin, darum werdet ihr nicht töten, den Bruder. Weil ich euer Retter bin, darum werdet ihr nicht stehlen. Weil ich euer Retter bin, darum werdet ihr in einem Prozess ehrliche Aussage machen. Wir sagen das, du hast nicht lügen. Ja, ist aber hier gemeint, im Prozess soll man keine falsche Aussage machen. Da ist immer Gott die Autorität. Das ist der riesengroße Unterschied. Und ja auch zum Islam. Aber die Christen haben es eben akzeptiert, wir leben in der Welt Gottes als Gemeinde und wir leben in der Welt dieser Weltzeit in einem Staat. Ja, und in diesem Staat haben wir den staatlichen Gesetzen zu gehorchen und für unser persönliches Leben dann gilt, dass wir Gottes Gebote ernst nehmen müssen. Jetzt bin ich hier schon ein bisschen ausgebrochen. Achso, ich komme noch mal kurz zu dem Wesen dieses Gesetzes. Bei unserem Gesetzesverständnis macht sich nach dem römisch-juridischen Rechtsdenken macht sich ein Dieb zum Beispiel an dem Verbot, du sollst nicht stehlen, schuldig. Er vergeht sich gegen das Gebot, er verstößt gegen das Gebot. Das Unrecht wird an dem Gebot erkennbar. Im Alten Testament macht man sich an dem Nächsten schuldig. Riesenunterschied. Wenn ich jemanden bestehle, ist es nicht zunächst mal die Verletzung eines Gebotes, sondern ich habe jemanden geschädigt. Riesenunterschied. Es ist alles personalisiert. Es ist alles auf Gemeinschaft und Beziehung aus. Die Beziehung ist gestört, wenn ich dir 10 Euro aus dem Portemonnaie geklaut habe und du merkst, dass das unsere Beziehung gestört. Und das ist das eigentlich Dumme. Und heute, allerdings muss man sagen, ist die Rechtsprechung auch schlauer geworden. Es gibt immer wieder so Bestrebungen, dass man den Täter und das Opfer einander gegenüberstellt. Ja? Und wenn der Täter und das Opfer sich sehen, und dann sind da zwei Menschen. Und ich lasse das mal, hatte ich in einer Sendung im Radio gehört, da sagte einer, ein serienmäßiger Bankräuber, ja, der sagte, ich habe nie ein Unrechtsbewusstsein gehabt. Aber einmal habe ich gesehen, was aus einer Frau geworden ist, die ich mit der Pistole bedroht habe. Und dann, als mir bewusst wurde, was ich da angerichtet habe, was mit dieser Frau passiert ist durch meinen Überfall, da habe ich gesagt, nicht mehr wieder, nicht noch einmal. Also das ist der große Unterschied, da werden wir auch morgen noch zukommen, übermorgen, am Dienstagabend, wenn es darum geht, wie die Menschen in Israel sich mit dem alttestamentlichen Recht beschäftigen, wie sie damit umgehen und welche Rolle dieses Recht für sie spielt. Also man kann grob schon sagen, im Alten Testament ist das Recht da, immer dazu da, eine Gemeinschaft zu fördern. Wenn man sich an die Gebote hält, dann um das Dorfleben oder das Stadtleben aufzubauen, zu fördern, gedeihen zu lassen. Aber nicht um, weil man gegen absolute Normen verstoßen hat. Diese absoluten Normen führen auch zu absoluten Forderungen. Und im römischen Recht ist eben der gerecht, wer diesen Forderungen gerecht wird, aber nicht wer auf die Bedürfnisse und Förderung einer Gemeinschaft achtet. Im christlichen Raum begegnet dieses Gesetzesverständnis in der Form einer Vorstellung vom Gesetz als Messlatte. Ich habe hier und da mal solche Predigten gehört. Ja, also da wird das christliche Leben mit einer Messlatte gemessen, ethischen Messlatte. Und je höher man den Stab legt oder die Leine legt, umso besser und vorbildlicher ist das christliche Leben. Und dann wird dazu aufgefordert in solchen Predigten, also bitteschön doch sich zu trainieren, damit man immer wieder, also von Zeit zu Zeit die Latte höher legen kann. Und bitte, also wer es glaubt, mit 50 Zentimetern, einer Höhe von 50 Zentimetern über die ethische Messlatte kommen zu können und Gott wäre dann mit einem zufrieden, ja, der braucht gar nicht erst anfangen zu üben. Also gute Christen, die fangen mit 1,50 Meter an zu üben. Und dann müssen sie sich höher steigern, immer 1,80 Meter, 2 Meter. Und wenn sie dann auch mal die Latte reißen, dann ist es nicht so schlimm. Denn sie sind eigentlich schon ziemlich perfekt in ihrer ethischen Ausbildung. Und ich weiß noch, wie eine Schwester dann sagte, es war so toll, das hat mich so begeistert. Und ich dachte, wie bitte? Wenn das Christ sein soll, Christsein sein soll, als reine Leistungsgesellschaft, da wird mein Christsein an einer ethischen Messlatte gesehen. 50 Zentimeter, 70, 100, 1,50, 2 Meter. Und dann wird darüber über mein Christsein geurteilt, an dieser Messlatte. Eine solche Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit und einem Christsein, dessen Standard sich mit dem Maßstab im wörtlichen Sinne, ja, mit dem Stock, an dem die Zentimeter eingetragen sind, mit dem Maßstab messen lässt, und zwar mit dem Maßstab des römischen Rechts messen lässt, zeigt uns, wie was 1500 Jahre Kirchengeschichte mit unserem Denken gemacht haben, katholische Kirchengeschichte, dann bis Luther und Calvin kamen. Da hat sich das römische Rechtsempfinden so tief eingeprägt in unser Rechtsbewusstsein, dass wir für das Rechtsbewusstsein des biblischen Menschen gar kein Gespür mehr besitzen. Und ihr werdet das merken, wenn wir uns um Gottes Gerechtigkeit jetzt bemühen. Dass wir dafür das Rechtsbewusstsein des biblischen Menschen gar kein Empfinden mehr haben. Unbewusst projizieren wir unser römisches Denken, unsere römischen Kategorien von Recht und Gerechtigkeit auf die biblischen Texte. Und jetzt schließe ich ab mit einem doch theologischen Gedanken. Das war jetzt erstmal der philosophische und geschichtliche Rückblick. Das hat aber natürlich für unsere Dogmatik weitreichende Folgen. Und ihr werdet euch da wieder erkennen, ja. Und ihr werdet wahrscheinlich sagen, was will der Brockers überhaupt? Das ist doch richtig, was er da gerade sagt. Ja? Die übliche Bezeichnung der Theologie des Mittelalters lautet Scholastik. Schulwissenschaft. Da gab es einen sehr bedeutenden Theologen, Thomas von Aquin, der hat 1225 bis 1274 gelebt. Der hat sozusagen diese Scholastik geprägt, diese Schulwissenschaft, durch seine Dogmatik, die sogenannte Summa Theologica, die Summe der Theologie, die bis in unsere Zeit hinein gilt. Das ist das katholische dogmatische Standardwerk schlechthin. Und der hat im 13. Jahrhundert gelebt. Ja? Also eine Dogmatik, die 700 Jahre lang ihre Gültigkeit hat, oder 600? Ja doch, 700. Und Summa Theologica, dieses Denken der Scholastik gilt bis in unsere Gegenwart hinein und gerade auch bei uns Evangelikalen prägt sie die dogmatische Arbeit im protestantischen Raum. Speziell für die römisch-katholische Theologie ist die Geltung der Summa Theologica von Thomas bis heute unumstritten. Und sie hat sich auch in der evangelischen Theologie, in der sogenannten Orthodoxie, in der zweiten Generation der Reformation wieder neu durchgesetzt. Also, die Scholastik zeigt uns aber auch, das Mittelalter war nicht so finster, wie wir es manchmal heute empfinden und auch simplifizierend darstellen. Da wurden erstmal indirekt durch jüdische und arabische Philosophen wurde die griechische Philosophie wieder nach Europa gebracht. Ja? Das ist hochinteressant, dass die Araber Stürme, die Araber, die Spanien erobert hatten und nach Frankreich greifen wollten, dass auf diesem Weg wieder Aristoteles und Platon nach Europa gekommen sind, nach Festland Europa. Aber dann hat man eben auch von Aristoteles Drucke gehabt und die Menschen haben sich hier mit Aristoteles im Mittelalter selber beschäftigt. Und fand dann eben in Aristoteles Werken, in der Nikomachischen Ethik, diese Vorstellung von Gerechtigkeit. Das Weltbild und die Methodik der aristotelischen Gerechtigkeit wird nun von Thomas in seine mittelalterliche Theologie hinein übernommen. Und damit rezipiert er die aristotelische Ethik. Und jetzt werden die Begriffe und Inhalte dieser griechischen Gerechtigkeitsvorstellung der austeilenden und ausgleichenden Gerechtigkeit Teil christlicher Dogmatik. Und hierbei wird der theologischen, in der theologischen Anwendung, oder sagen wir mal so, hier wird die theologische Anwendung auf Gott jetzt relevant und wichtig. Vor allen Dingen der Gedanke der ausgleichen, austeilenden Gerechtigkeit. Die austeilende Gerechtigkeit wird jetzt zu einer Eigenschaft Gottes. Die Dogmatik redet sowieso gerne von Eigenschaften Gottes. Die Bibel redet nie von Gottes Eigenschaften. Der kennt diesen Begriff Eigenschaften nicht. Ja? Also, und da ist jetzt Gott der gerechte Richter. Und er hat all die römischen Ideale eines gerechten Richters. Er ist unbestechlich und reagiert auf die Taten des Menschen ohne Ansehen der Person. Auf die guten Taten reagiert Gott mit Belohnung, auf die bösen Taten reagiert Gott mit Strafe. Und von daher deutet man dann auch die Alltagserfahrung von Glück und Leid als Lohn und Strafe Gottes. Jetzt wisst ihr, woher das kommt. Ja? Wenn wir sagen, ach, meine Mutter hatte mal eine lange, schwierige Herzgeschichte, so eine Herzmuskelentzündung und kam und kam und kam nicht auf die Beine. Ja? Und irgendwann mal haben die Leute in der Gemeinde gedacht, naja, da muss doch mal bergauf gehen. Und dann fragt ein Bruder, ja, liebe Schwester Brockhaus, haben Sie dem Herrn auch wirklich alle Sünden bekannt? Ja? So, Strafe Gottes dafür, dass ich irgendwas Böses gesagt habe. So billig kommen wir nicht weg mit unseren Sünden. Ja? Für unsere Sünden ist Jesus am Kreuz gestorben. Aber dafür bestraft mich Gott nicht, indem ich meinen Arbeitsplatz verliere oder so. Was wären das für Kikifax-Sünden? Ja? Nein, Jesus lässt sein Leben für meine Sünde. Also, aber das kommt von daher, Gott belohnt die Guten mit gutem Leben und die Bösen bestraft er mit Schicksalsschlägen. Strafe und Lohn Gottes. Aber vor allen Dingen erwartet man von daher auch ewiges Heil und ewige Verdammnis. Das ewige Heil ist eine Antwort des Gottes, des gerechten Richters, der jedem das Seine als himmlischen Lohn zuspricht. Und die ewige Verdammnis ist ebenfalls Gottes gerechtes Urteil eines gerechten Richters, der den Lohn für böse Taten auszahlt. Und zwar für die gesamte Lebensleistung. Ja, die wird dann eben auch gewogen und dann, daher kommt ja dieses Bild, die guten Taten kommen auf die eine Schale, die schlechten Taten auf die andere Schale und wenn die bösen Taten, die Schale mit dem Bösen sich neigt, dann kommt er in der Hölle und ist auch im Judentum ja so eigentlich, in der katholischen Kirche häufig auch. Und wenn die guten Taten nach unten gehen und die bösen überwiegen, dann kommt man in den Himmel. Und so. Und jetzt aber noch ein anderer Gedanke, den müssen wir berücksichtigen. Auch in der scholastischen, also in der mittelalterlichen Theologie, zumindest seit Augustinus, ist anerkannt, dass der Mensch als Sünder, das erstens mal, dass der Mensch Sünder ist, das erkennt auch die katholische Kirche an. Und er erkennt an, dass der Mensch nicht in der Lage ist, bei Gott eine Leistung zu bringen, mit der er sich das ewige Heil erarbeiten kann und verdienen könnte. Kein Mensch kann das. Auch im Mittelalter hätte niemand gewagt, in der Todesstunde unter Hinweis auf sein gutes Leben und seine guten Taten von Gott ewiges Heil als Belohnung für sein perfektes Leben einzufordern. Also von einem gerechten Gott im aristotelischen Sinn war nur eine gerechte Strafe für ein insgesamt gesehen ungerechtes Leben zu erwarten. Und damit kommt bei Thomas von Aquin jetzt Gottes Gerechtigkeit vor allem unter dem Aspekt einer vergeltenden Strafgerechtigkeit in den Blick. Gottes Gerechtigkeit ist vergeltende Strafgerechtigkeit, weil ja kein Mensch im Grunde die Forderung Gottes erfüllen kann. Ein gerechter Gott, der streng nach dem Prinzip der austeilenden Gerechtigkeit handelt, kann also als Lohn für eine mangelnde Lebensleistung des Menschen nur Gericht austeilen, also ewige Verdammnis. Doch darf der mittelalterliche Christ auch auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade hoffen. Und jetzt tritt also die Gnade auf die Bühne. Und sie steht im schärfsten Gegensatz zur vergeltenden Strafgerechtigkeit Gottes. Und jetzt entsteht dieser dogmatische Satz: In seiner Gerechtigkeit muss Gott den Sünder strafen. Wenn er gerecht ist, muss er das. Ja? Dann bleibt ihm nichts anderes übrig. Aber in seiner Barmherzigkeit und Liebe, da begnadigt er den Schuldigen und spricht ihn von dem gerechten Urteil frei. Hier zwei Nebengedanken dazu. In letzter Konsequenz heißt das, wendet man den Begriff dieser Justitia Distributiva stringent auf Gott an, was ja in der Theologie geschieht, dann macht das Recht oder die Gerechtigkeit letztlich ja, liebe Leute, eine Autorität geltend, der sich Gott nicht anders als der römische Kaiser auch unterstellen muss. Das ist ja uns ja doch so geläufig. In seiner Gerechtigkeit muss Gott strafen. Er will eigentlich nicht. In seiner Liebe will er nicht strafen. Aber in seiner Gerechtigkeit muss er strafen. Da akzeptiert also dieser Gott eine Größe über sich. Wisst ihr, was das ist? Das ist das typische Denken der heidnischen Religion im Alten Testament. Da müssen sich die Götter übergeordneten Gesetzmäßigkeiten unterstellen. Also in der Fruchtbarkeitsmythologie geht dann jedes Jahr die Fruchtbarkeitsgöttin wieder in die Totenwelt. Das sind die Gesetze, denen auch die Götter gehorchen müssen. Oder bei den Ägyptern müssen auch die Götter sich den Gesetzen der Weisheit unterstellen. Auch in Ägypten sind die Götter nicht die höchsten Wesen, sondern über ihnen steht die Weisheit, die Weltweisheit. Aber in der Bibel gilt, sofort in dem Augenblick, wo irgendetwas über dem Gott der Bibel steht, ist er nicht mehr Gott. In dem Augenblick, wo irgendeine Größe über Gott steht, der Gott gehorchen muss oder sich beugen muss, verdient dieses Wesen, dieses Wesen mit dem Buchstaben G-O-T-T, diese Bezeichnung nicht mehr. Zum biblischen Vorstellung von Gott gehört, dass er über allem steht. Und das habe ich ja jetzt gesagt, der Gott der Bibel steht auch über dem Recht. Gott muss also überhaupt nicht Gericht üben. Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wieden ist, veröffentlicht einen Flyer, in dem steht: Gott ist Liebe, deshalb will er nicht bestrafen. Gott ist gerecht, deshalb muss er die Sünde richten. So ein Satz spiegelt wirklich das Gottesbild des Mittelalters wider, scholastisches Denken unter dem Einfluss aristotelischer Philosophie. Aber es ist weit entfernt davon, das biblische Gerechtigkeitsverständnis wiederzugeben. Und die Entgegensetzung von Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ist dann schließlich auch von der altprotestantischen Orthodoxie, also von der zweiten Generation nach Luther und Calvin, wieder aufgenommen worden. Bis in unsere Zeit hinein gilt es ja, in seiner Liebe will er, vergibt er, in seiner Gerechtigkeit straft er. Und dann hat man das vereinfacht zu Gesetz und Gnade, ein System von Gesetz und Gnade. Und dann hat man es auf die Bibel projiziert und die sagt, das Alte Testament ist Gesetz, das Neue Testament ist Gnade. Ja? Und schon können diese, sind die beiden Testamente in einem Gefängnis, in dem sie nicht mehr sagen können, was sie wollen. Also, ihr merkt, wir sind an einer ganz entscheidenden Stelle im Augenblick. Das Fazit: Die aristotelisch definierte, als richterliche Eigenschaft Gottes verstandene Gerechtigkeit zahlt ewige Verdammnis aus, als Lohn für mangelnde Lebensleistung. Die mit seiner Gerechtigkeit im Widerstreit liegende Barmherzigkeit gewährt dem todverfallenen Sünder ewiges Heil. So steht also Gottes strafende Gerechtigkeit in der Theologie, in der Dogmatik, in einem Widerspruch zu seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und hierbei werden einerseits Gerechtigkeit und Gericht austauschbare Begriffe. Ja, wir wollen den Sünder der Gerechtigkeit ausliefern. Wie andererseits Liebe und Gnade stehen im, sind gegen und Rettung. Also nein, auf der einen Seite ist die Gerechtigkeit Gottes, auf der anderen Seite die Liebe, die Gnade, die Rettung. Das sind die größten Gegensätze, die man sich vorstellen kann. Ja, die sind nicht zu, miteinander zu versöhnen. Im Gegenzug bleibt dann Gerechtigkeit und Liebe, Gerechtigkeit auf der einen Seite und Liebe und Gnade auf der anderen Seite, bleiben unüberwindbare Gegensätze. Es sind geradezu sich ausschließende Welten, die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe und Gnade Gottes in der Dogmatik. Jetzt zur Bibel. Ich werde immer mal wieder diese Begriffe benutzen müssen, die hebräischen Begriffe. Will das ganz kurz nur sagen. Ich weiß nicht, wer von euch das Liebeswerk Zedaka kennt. In einem Schwarzwald ist das eine Gruppe von Christen, die wollen Israel Gutes tun und kümmern sich um Holocaust-Überlebende und haben dort auch ein Altenheim für diese Leute und wollen sie auch nicht bekehren, sondern wollen einfach nur Gottes Liebe in ihr Leben hineinbringen. Speziell als Deutsche, die sich sagen, wir haben so viel Elend über dieses Volk gebracht, und die nennen dieses Liebeswerk Zedaka. Zedaka heißt aber eigentlich Gerechtigkeit. So. Ich dachte, wenn jemand dieses Wort, die diese Leute kennt, die sich hier Zedaka nennen, dann hat er hier eine Eselsbrücke. Aber ist offenbar nicht der Fall. Schade. Also gerecht heißt im Alten Testament, auf Hebräisch, gerecht sein, Tzadak. Das Adjektiv gerecht, Tzadik, oder man kann auch sagen ein Gerechter, das ist auch ein Tzadik. Und Gerechtigkeit hat, das Nomen hat zwei Begriffe, interessanterweise eine weibliche, eine feminine Form und eine männliche Form. Die männliche Form sagt etwas Grundsätzliches aus. Sie spricht über Gottes Gerechtigkeit insgesamt oder grundsätzlich. Und die weibliche Form sagt was Konkretes. Das hat mal einer meiner Professoren in den 80er Jahren, 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts rausgefunden. Dieser Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Nomina in der hebräischen Sprache. Die weiblichen sind immer, bezeichnen immer eine konkrete Handlung, ja. Und die männlichen eher mal was Grundsätzliches. So. Und von dem weiblichen, von der weiblichen Form, Zedeka, Zedek ist also das männliche, die männliche Form, der Zedek Yahweh, die Zedeka ist, hat eine Pluralform, Pluralbildung, Zedkot, die Gerechtigkeiten, gibt's bei uns nicht. Und das sage ich deswegen, weil das schon zeigt, wenn es im Deutschen, das Wort Gerechtigkeiten nicht gibt, ist von vornherein klar, in unserer Sprache ist Gerechtigkeit immer was Abstraktes. Eben eine Wesen, ein Wesenzug, eine Eigenschaft, ein Charakterzug. Ja? Und wir sprechen eben auch, manche sprechen auch, Gottes Charakter ist Gerechtigkeit. Die Bibel spricht auch nie vom Charakter Gottes, vor allem auch nicht vom menschlichen Charakter. Nein, die Gerechtigkeit ist kein Charakter, ist nicht so was Abstraktes, sondern es sind konkrete Taten. Und jetzt, ganz konkret auch zu den konkreten Taten. Ich möchte doch noch dies eine sagen.
Ich habe jetzt ausführlich etwas von dem Gegensatz der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes gesagt. Und wir werden hier nach den Fragen nachgehen. Meint im Alten Testament die Rede von Gottes Gerechtigkeit eine richtende Strafgerechtigkeit, wie sie in der christlichen Dogmatik gelehrt wird? Und wenn nicht, was meint sie dann? Und zweitens, besteht die Gerechtigkeit des Menschen, von dem im Alten Testament die Rede ist, in einem Verhalten, auf das Gott mit gerechter Belohnung reagiert? Wenn nicht, worin besteht die Gerechtigkeit dann? Und dazu sehen wir uns jetzt zwei Texte an. Richter 5, das Deborah-Lied. Deborah, das wird in einem ganzen Kapitel dargestellt, besingt in einem langen Lied, Richter 5, die Taten Jahwes für Israel, die im Richterbuch Kapitel 4 dargestellt werden, aber durch das Lied noch ergänzt werden. Das ist sehr ausladend, da wird im Einzelnen gesagt, was Gott alles getan hat, ein ganzes Kapitel lang. Die Situation: bei einem gefährlichen Angriff des kananäischen Heerführers Sisera kommt Gott vom Sinai her Israel zur Hilfe und führt gegen die 900 eisenbeschlagenen, unbezwingbaren Kampfwagen der Kananäer Krieg und führt Israel mit diesem Krieg zum Sieg. Natürlich kämpfen auch die Israeliten, aber sie wissen, Jahwe kam vom Horeb her und hat uns mit seinem himmlischen Zeichen den Sieg gegeben. Anschließend werden dann die israelitischen Anführer aufgerufen, in das Gotteslob der Deborah einzustimmen. Ich zitiere, also Deborah sagt dann, dort sollen sie, die Führer Israels, besingen die Heilstaten Jahwes, die Heilstaten an seinen Landbewohnern. Die Heilstaten Jahwes. Die Zürcher Übersetzung und die Jerusalemer und Elberfelder übersetzen so, dann die hilfreichen, rettenden Taten, die Einheitsübersetzung, die katholische, denn die Gute Nachricht Bibel überträgt die großen Taten, durch die der Herr sein Volk gerettet hat. Eine tolle Übertragung, ja, etwas wortreich. Die Heilstaten, auf Hebräisch Tzidkot. Das ist die Pluralform der Konkretion von Tzedaka. Tzidkot, Gerechtigkeiten. Dieser Plural meint tatsächlich die einzelnen Taten Jahwes, mit denen er sich für Israel in den Krieg eingeschaltet hat, mit denen er Rettung bewirkt hat. In diesem Tzidkot erweist sich Gott nicht nur als Retter, sondern auch als der, der seinem Volk die Treue hält, der zu seinem Bund steht und der die in der ihrer Existenz bedrohten Stämme nicht im Stich lässt. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Der kommt, um zu retten. Der kommt, um seine Verheißung wahrzumachen, ich werde euch dieses Land bewahren. Der kommt, um die Gegner Israels in die Schranken zu weisen. Signalisiert die im Deutschen fehlende Pluralform, dass wir Gerechtigkeit als abstrakte Sache behandeln, so weist der hebräische Plural Gerechtigkeiten Gottes Gerechtigkeit als konkretes Tun aus. Der Hebräer versteht unter Gottes Gerechtigkeiten nicht so etwas Abstraktes wie eine Gesinnung eines gerechten Richters. Erst recht nicht so eine ungreifbare Größe wie Gottes Charakter, sondern er meint, Gottes Gerechtigkeiten im Deborah-Lied sind Gaben seines Heils, das im rettenden und helfenden Eingreifen für den Bundespartner Israel erfahrbare Gestalt annimmt, konkrete Gestalt annimmt. In Gottes Gerechtigkeiten erlebt Israel Gottes Treue. Ah, ich habe doch mehr Texte. Micha 6. Ich lese mal ganz kurz vor, Micha 6. Kann ich das noch machen, oder ist es? Vielleicht noch, gut, ich mache noch diese eine Sache, den Micha 6 und den Rest nehme ich dann in den morgigen Tag hinein. Da habt ihr im Grunde genommen verstanden, worum es geht. Wieder ein Prozess Gottes mit Israel. Da sagt Gott, hört, was Jahwe sagt, mache dich auf und führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Die Hügel sollen also Zeugen sein. Und dann fragt Gott, das ist ja sozusagen eine Anklage gegen ihn und er verteidigt sich da. Und Gott sagt, mein Volk, was habe ich dir angetan? Und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich in diesem Prozess. Jetzt verteidigt sich Gott. Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt. Und aus dem Haus der Sklaverei habe ich dich erlöst. Ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Mein Volk, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Also der sollte Israel verfluchen und der Bileam hat dann, weil Gott ihm nichts anderes zuließ, Israel gesegnet und gesegnet und gesegnet. Mein Volk, denk doch daran. Achso, ich habe Aaron und Miriam für dich hergerenkt. Ja gut. Und denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal. Das ist also die Jordanüberquerung, ja, weil Schittim im Ostjordanland sind angekommen und dann sind sie durch den Jordan gegangen und waren im Westteil des verheißenen Landes bei Gilgal. Diese Dinge, die Gott hier nennt, die sind die drei grundlegenden Säulen und Pfeiler der gesamten alttestamentlichen Heilsgeschichte, so wie für uns Kreuz und Auferstehung, ja. Die Rettung aus Ägypten, die Bewahrung der Geretteten in der Wüste, Aaron und Miriam vor dir hergesandt, und dann die Landnahme oder Landgabe, die im Ostjordanland begann und im Westjordanland vollendet wurde. Diese drei tragenden Säulen der Heilsgeschichte Israels, dieses Handeln Gottes, wird hier wieder mit Zitkot bezeichnet. Denk an die Gerechtigkeiten, an die Heilstaten, an die Wohltaten, an das, was Gott dir gegeben hat. In seiner Gerechtigkeit. Also nichts von Strafe, nichts von Gericht, sondern von Gabe eines Heils und der Erfüllung einer Heilsverheißung. Die drei tragenden Säulen sagen alles, was Jahwe in die Waagschale geworfen hat, für seinen Bundespartner. Diese Investitionen, die Israels Heil begründen und erhalten, die charakterisiert Micha als Zitkot, damit du die Gerechtigkeiten Jahwes erkennt. Somit erscheinen auch hier Gottes Gerechtigkeit in der Bedeutung Jahwes Heilshandeln als Taten der Rettung und als Taten der Bewahrung. Soweit erstmal. Dann wisst ihr im Grunde genommen schon, worum es geht. Das sind die ersten Beispiele. Entschuldigung, diese Brille, die stört mich hier permanent. Ich kann damit nur lesen, aber euch nicht sehen, das ist dumm. Ihr wisst jetzt, worum es geht, ja? Die wichtigen Dinge habe ich euch gesagt. Wer jetzt morgen und übermorgen nicht mehr dabei sein kann, der weiß im Grunde genommen, was die Bibel schon über Gottes Gerechtigkeit sagt. Aber das möchte ich noch weiter ausführen, weil Gottes Gerechtigkeiten sich nicht nur mit dem Heil beschäftigen, sondern auch mit dem Alltagsleben. Und zwar umfassend. Alles, was Israel lebt, ist von Gottes Gerechtigkeit getragen. Das ist so faszinierend und so einheitlich, dass ich sagen kann, wie können Menschen nur jahrhundertelang so einem falschen, destruktiven Gerechtigkeitsgottes nach hinterherlaufen, ja, und zur Basis ihrer Theologie machen. Also, bis morgen Abend, dann geht's weiter mit den Gerechtigkeiten Gottes.